Ja, wir haben als Nachtrag noch die Seite 10 und 11 von unserem Blatt vom letzten Mal. Wir hatten von den beiden Dörfern Ikrit und Bir Im an der libanesischen Grenze gehört, deren Einwohner noch nach den Kämpfen vertrieben wurden. Allerdings unter dem Versprechen, dass sie nach kurzer Zeit zurückkehren könnten. Und daraufhin haben sie eben auch einen Kampf vor den Gerichten um ihre Rückkehr begonnen, der de facto bis heute nicht beendet ist. Also die Tabelle basiert also im Wesentlichen auf dem, was die Organisation der Vertriebenen von Ikrit zusammengestellt hat. Ich konnte nicht immer herausfinden, ob die jeweilige Information noch nur für Ikrit oder auch für Bir Im gilt. Also manches haben sie zusammen gemacht, aber soweit ich es gesehen habe, nicht immer. Ja, wir hatten am 8. No November 1948 die Evakuierung, Vertreibung der Einwohner von Ikrit nach Rame, wobei 50 Männer im Dorf bleiben, um den Besitz zu bewachen. 11 Tage später, am 19. November, wenden sich die Einwohner von Bir Im nach dem Evakuierungsbefehl nach Jish, das Nachbardorf, das ja überlebt hatte, wie wir gesehen haben, beziehungsweise zu dem Dorf Remeish im Libanon. Diese dürfen einige Wochen später, Ende November, nach Galiläa, also in den Staat Israel, zurückkehren, aber nicht in ihr Dorf, sondern lassen sich anderswo in der Nähe nieder. Und in die Häuser von Bir Im zieht am 14. Juni 1949 eine Gruppe von jungen Leuten, 18- bis 19-Jährige, der sozialistischen Jugendorganisation Hashomer Hatzair ein. Und ihre Absicht ist eben in der Nähe, einige Kilometer von den Häusern von Bir Im entfernt, einen Kibbuz aufzubauen. Aber solange dieser Kibbuz noch nicht besteht, wohnen sie in den Häusern der vertriebenen Einwohner von Bir Im. Am 26. September 1949 erklärt der Verteidigungsminister Ikrit zur Sicherheitszone, was dann eben auch Zugangsbeschränkungen bedeutet. 1951 geht es weiter damit, dass die Gruppe des Shomer HaTzair in den inzwischen errichteten Kibbuz Bar Am, der also einen hebräisierten Namen bekommt, umzieht. Und im selben Jahr, am 31. Juli 1951, erklärt der oberste Gerichtshof, an den sich die Einwohner, die Vertriebenen von Ikrit gewandt hatten, dass deren Evakuierung illegal war und ihrer Rückkehr juristisch nichts im Wege steht. Also man hätte meinen können, in dem Fall könnten die Einwohner von Ikrit in ihr Dorf zurückkehren. Aber das geschieht nicht, sondern um sozusagen das juristisch nicht Korrekte zu korrigieren, erlässt der Militärgouverneur am 10. September einen retroaktiven Evakuierungsbefehl für Ikrit. Daraufhin wenden sich 2 Monate später die Vertriebenen wieder an den obersten Gerichtshof, damit er die Regierung verpflichte, den Gerichtsentscheid vom 31. Juli umzusetzen. Und im Gegenzug bombardiert dann die israelische Armee Ikrit und zerstört die Häuser. Und das Datum des 24. Dezember, der Weihnachtsabend, war vermutlich auch nicht zufällig gewählt. Wieder 2 Monate später, am 25. Februar 1952, erklärt der oberste Gerichtshof zum dritten Mal, dass der Verteidigungsminister und der Militärgouverneur seine Entscheidung bezüglich Ikrit nicht umgesetzt haben. Man sieht also, der Gerichtshof hat seine Entscheidung, er versucht immer wieder, erinnert immer wieder daran, dass man die doch bitte umsetzen sollte, aber die militärischen Behörden tun das nicht. Parallel dazu im Juli 1952 erklärt der oberste Gerichtshof, dass auch der Rückkehr der Vertriebenen von Bir Im in ihr Dorf nichts entgegensteht. Das bleibt so stehen, es geschieht nichts. Im Sommer 1953 am 25. August enteignet die israelische Regierung das Land von Ikrit zugunsten der Allgemeinheit. Einen Monat später werden die Häuser von Bir Im durch Luftbombardement und Infanteriebeschuss zerstört. Ein großer Teil der Olivenbäume wird ausgerissen. Die Mitglieder des benachbarten Kibbuz haben dagegen protestiert, aber auch das hat nichts genützt. Die Zerstörung von Bir Im ging weiter 1965 in dem die Ausgrabungen dort, die eine große byzantinische Synagoge zutage gefördert haben, wieder aufgenommen wurden und aber weitere Häuser aus wesentlich jüngeren Zeiten zerstört wurden. 1970 eine Konzession des Religionsministeriums, das den Vertriebenen von Ikrit erlaubt, ihre Toten auf dem Dorffriedhof zu begraben. In anderen Fällen, das werden wir in unserer zweiten Reihe im Herbst sehen, als die Siedler in Hebron den jüdischen Friedhof in Hebron nach 1967 wieder in Betrieb nehmen, ist das der erste Schritt, dass auch lebende Menschen sich wieder in Hebron Siedler niederlassen. Aber in Ikrit ist es bei den Toten, die zurückkehren dürfen, geblieben. Dann hat im Juni 1972 Verteidigungsminister Dayan alle Sicherheitszonen, einschließlich derer, zu der Bir Im und Ikrit gehörten, erklärt. Und damit war natürlich der Zugang dorthin um einiges leichter. Und so beginnen dann auch die Vertriebenen von Ikrit mit der Instandsetzung ihrer Kirche und ihres Friedhofs. Und im August 1942 findet auch eine große Demonstration der Vertriebenen von Ikrit und Bir Im in Jerusalem statt. Und diese Aktivitäten auf vielleicht eine Rückkehr hin scheinen dann auch dazu beigetragen haben, dass Dayan am 1. Januar 1973 Ikrit und Bir Im wieder zu einer Sicherheitszone erklärt, deren besondere Regelungen die Rückkehr der Vertriebenen nicht ermöglichen. 1977 wird Bir Im mit seiner Synagoge aus der byzantinischen Zeit zum israelischen Nationalpark erklärt. Und die meisten Besucher, die dorthin kommen, also es ist nicht ein besonders stark besuchter Ort, weil er eben auch sehr am Rande liegt, aber wer schon bis dahin kommt, wird im Normalfall eigentlich nur die Synagoge sehen und nicht darauf aufmerksam werden. Und auch das Faltblatt, das man dort bekommt, weist nicht groß darauf hin, dass am Rand eben auch die Kirche und einige der Häuser von Bir Im liegen. Immerhin hat man den Einwohnern, den Vertriebenen von Bir Im das Zugeständnis gemacht, dass sie kein Eintrittsgeld für den Nationalpark zahlen müssen und also kostenlos ihre Kirche besuchen können. 1977, das heißt jetzt wurde zum ersten Mal eine Likud-Regierung unter Begin an der Macht ist, ernennt Begin ein Ministerkomitee, das also nochmal die Frage der beiden Dörfer untersuchen soll. Und es empfiehlt, die aus Ikrit Vertriebenen nicht zurückkehren zu lassen und benutzt auch gar nicht Sicherheitsargumentation, sondern sagt ganz klar, ihr Land wird von jüdischen Moschawim, also es sind im Gegensatz zu Kibbuzim nicht Dörfer, die auch Individualbesitz haben, benutzt wird. 1981 lehnt der Oberste Gerichtshof die Berufung der Vertriebenen von Ikrit gegen den Enteignungsbefehl des Finanzministeriums und gegen das Zugangsverbot zum Gelände des Dorfes von Seiten des Militärgouverneurs ab. Dann haben wir eigentlich, was nach einem Fortschritt für die Rechte der Vertriebenen aussieht, Ende 1995, kurz nach der Ermordung Rabins, das noch von ihm eingesetzte Ministerkomitee unter Justizminister David Libay akzeptiert grundsätzlich die Rückkehr der Vertriebenen von Ikrit und empfiehlt, aus jeder Familie einen Vater und zwei Söhne zurückkehren zu lassen und Ikrit auf einer Fläche von 600 Dunam wieder aufzubauen. Und die Vertriebenen sind gar nicht ganz glücklich damit, reichen Einwände ein, aber zumindest hat man ein grundsätzliches Rückkehrkonzept. Und nachdem nach 2 Jahren immer noch nichts geschehen ist und inzwischen ja auch die Regierung gewechselt hat, wendet sich das Komitee der Vertriebenen ein weiteres Mal an den obersten Gerichtshof, um die Umsetzung der Empfehlungen des Libai-Komitees zusammen mit den Einwänden zu beschleunigen. Im Jahr 2000 werden weitere Häuser von Bir Im im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten an der Straße zur Zaza-Kreuzung zerstört. Und was das Libai-Komitee zur Rückkehr angeht, lehnt die Regierung Sharon im Jahr 2002 dessen Empfehlungen ab. Und der oberste Gerichtshof lehnt die Berufung dagegen ab und empfiehlt stattdessen der Regierung, die Angelegenheit wohlwollend zu prüfen, wenn die politischen Umstände es ermöglichen. Und die gegenwärtige Situation ist also so, dass die Vertriebenen regelmäßige Gottesdienste in den Kirchen von Ikrit und Bir Im abhalten. In Ikrit gab es auch viele Jahre, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, ein Sommerlager, wo die Kinder der Vertriebenen zumindest wieder etwas von der Geschichte ihres Dorfes lernen konnten. Also es gibt zeitweise Präsenz, die sich auch etabliert hat, aber eine tatsächliche Rückkehrmöglichkeit ist weiterhin nicht abzusehen. Ja, so steht der Fall von Ikrit und Bir Im. Dazu Anmerkungen? Das ist eine Anmerkung von Herrn Hans im Chat. Zum Thema Ikrit, dem Dorfe, das der arabischen Bevölkerung mehrfach ein Ausnahmerückkehrrecht zugesprochen wurde. Nach wiederholten Brüchen der Versprechen war das sogar israelischen Gerichten zu viel und sie urteilten zugunsten der vertriebenen arabischen Einwohner. Israel hat die Mehrfachurteile immer wieder einfach ignoriert und mit Zerstörungen immer wieder unumkehrbare Tatsachen geschaffen. Wie kann Israel bloß stets Rechtsstaatlichkeit behaupten, wenn es neben internationalen Urteilen, UN-Resolutionen, Staatssouveränitäten nicht mal eigenen Gerichten Folge leistet? Ja, der Fall von Ikrit und Bir Am ist wirklich ein sehr deutlicher Fall, wo Entscheidungen des obersten Gerichtshofs ignoriert werden, beziehungsweise man ihnen Sicherheitsbedenken entgegenschiebt. Und wenn wir heute sehen, inzwischen hat das ja völlig noch ganz andere Dimensionen angenommen, dass Minister der Regierung öffentlich erklären, sie würden Entscheidungen des obersten Gerichtshofs über was auch immer, was ihnen nicht passt, nicht anerkennen. Ja, hier sieht man eigentlich die Anfänge dieser Dinge, die sich eben gegen die arabische Bevölkerung gerichtet haben. Es gab ähnliche Fälle auch Anfang der 2000er Jahre, wo manche Palästinenser vor Gericht gegangen waren, um den Verlauf der Sperrmauer, die errichtet wurde, zu ändern. Auch da hat in manchen Fällen der Gerichtshof eine Änderung der Lage der Sperranlage eigentlich nie ihre Aufhebung angeordnet. In manchen Fällen ist das gemacht worden, in anderen aber auch nicht. Also da, auch gerade weil man in dem Fall besonders leicht in Anführungsstrichen sagen konnte, dass es Sicherheitsbedenken gibt, wurde das auch einfach ignoriert. Ja, und es gibt natürlich auch viele, die diesen Fall von Ikrit und Bir Im analysieren, die sagen, dass wohl auch zumindest ein unbewusster oder ein psychologischer Grund, warum man systematisch die Rückkehr verhindert, auch sein mag, dass man keinen Präzedenzfall schaffen will. Dass man vielleicht sagen will, okay, wenn es nur die zwei Dörfer werden, könnten wir mit leben und die haben ja vielleicht noch einen besonderen Fall, weil sie wirklich erst nach den Kämpfen vertrieben worden sind und weil man ihnen versprochen hat, dass sie zurückkehren würden. Aber doch wohl irgendwo die Angst ist, dass wenn man es einmal erlaubt, vielleicht auch noch andere kommen könnten und sagen würden, wir wollen auch zurückkehren. Ja, machen wir den Sprung vom Norden, in den Süden, die Stadt Beersheba und der Negev. Beersheba aus der Bibel bekannt, auch in den Geschichten Abrahams und Isaaks. Ansonsten aber in der Bibel nicht so sehr häufig vorkommt. Also wir wissen, dass es eine Grenzfestung in der Zeit des Königtums Juda war, aber ansonsten eben kein heiliger Ort, wie zum Beispiel Hebron, wo die Erzväter und Erzmüttern begraben sind. Und es hat dann auch wohl lange Zeit gar keine Stadt an diesem Ort Beersheba gegeben, obwohl aufgrund des Brunnens immer auch Beduinen dort waren. Und so kam dann auch eben der Gedanke des leeren oder verwüsteten Negev. Ich zeige das hier gerade mal im Bild. Ja, das Zitat haben Sie auch auf dem Textblatt, sehr charakteristisch für auch die europäische Sicht, der dann später die zionistische Bewegung gefolgt ist. Was man über die Beduinen im Negev sagen kann, findet sich in dem ziemlich einflussreichen Buch von Edward Henry Palmer, The Desert of the Exodus, Journeys on Foot in the Wilderness of the 40-Year Wanderings. Also einer der vielen Pilgerforscher, die Ende des 19. Jahrhunderts in den Nahen Osten kamen, auf Spuren der Bibel gewandert sind. Und Palmer eben hat versucht, soweit das überhaupt möglich ist, nach den biblischen Angaben, der Route des Exodus nachzugehen, ist damit auch in den Negev gekommen. Und was er zu sagen hat über die Beduinen dort ist: Er, der Beduine, bringt Zerstörung, Gewalt und Vernachlässigung mit sich. Es ist ein Irrtum, ihn als Sohn der Wüste zu bezeichnen. Die Hälfte der Wüste verdankt ihm ihre Existenz, während viele fruchtbare Ebenen, deren fleißige, sich mit ihrer Hände Arbeit abmühenden Bewohner er vertrieb, unter der Macht seiner Hand zu einer trockenen, öden Wildnis wurden. Wir wissen durchaus heute aus der Forschung auch der Lebensweise der Beduinen, dass das keineswegs eine solche Wüste war, sondern auch die Beduinen ihre Form der Landwirtschaft hatten, auch neben den Herden Anbau betrieben haben, und das Ganze keineswegs so verlassen aussah, wie Palmer es hier beschreibt. Das heißt natürlich auch eine gewisse Romantisierung, und bringt natürlich auch das Recht mit, dass andere sich dort niederlassen können. Was jüdische Ansiedlungen angeht, so haben wir am Rande des Negev am Mittelmeer die alteingesessene jüdische Gemeinde der Stadt Gaza, die jahrhundertelang existiert hatte, nicht besonders groß, aber doch kontinuierlich, bis zum Feldzug Napoleons 1799, wo die Juden von Gaza die Stadt verlassen haben. Die Gemeinde wird 1869 neu gegründet und hält sich bis zu den Unruhen des Jahres 1929, von denen wir ja auch schon in Verbindung mit Jaffa etwas mehr gehört haben, die besonders in Hebron sich ausgewirkt haben. Und weil eben Gaza so weit weg von allem war, hat man dann die Gemeinde aufgegeben. Die zionistische Bewegung gründet die sogenannten Kolonien des judäischen Negev, wobei eben das Wort Kolonien damals völlig üblich und unschuldig ist für den Sprachgebrauch. Dem hat man keinen negativen Beiklang gegeben. Und es waren eben Nezione 1882, Gadera 1884, Be'er Tuvia 1887, die aber eigentlich gar nicht in dem wirklichen geografischen Negev, sondern noch ein ganz schönes Stück da, nördlich davon lagen. Und dazu kam auch der Ort Rehovot, 1890 gegründet, der in Genesis 26 unter den Brunnen, die Isaak gräbt und von dem er nicht vertrieben wird, erwähnt wird. Also es war nicht ein Versuch, diesen Ort Rehovot aus der Bibel zu lokalisieren, sondern man hat sich inspirieren lassen von dem Namen. Die erste eigentliche Siedlung im Negev selbst war Ruchama, 1911 gegründet, sieht man hier auf der Karte etwas östlich von Gaza, die sich aber auch in ihrer Abgelegenheit nur schwer halten konnte. Sie hat zunächst bis 1917 existiert, bis zur britischen Eroberung, dann 1920 neu gegründet, 1929 in den Unruhen verlassen, dann nochmal 1930 und dann auch wieder in dem arabischen Aufstand 1936 verlassen worden. Also es gibt in dieser Zeit eigentlich nur eine ganz, ganz schwache jüdische Präsenz im Negev. Was sich neu entwickelt, ist die Stadt Beersheba, die noch unter der osmanischen Zeit 1900 als Verwaltungszentrum für die Beduinen neu gegründet wird. Ja, und dazu habe ich noch einen Text. Soll ich erstmal hier die Präsentation stoppen? Der etwas von der Geschichte Beerschevas oder wie es auf Arabisch heißt, Bir as-Saba, zeigt. Die Gründung von Bir as-Saba war Teil einer allgemeinen Tendenz im Osmanischen Reich gegen Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts, die Präsenz der Regierung in den Randzonen des Imperiums zu stärken. Im Jahr 1900 wurde beschlossen, eine Bezirkshauptstadt an einer wichtigen Wegkreuzung neben den Ruinen der byzantinischen Stadt Byros-Bios zu bauen. Der Boden, ca. 2500 Dunam, wurde 1901 erworben und man begann mit dem Bau der Residenz des Gouverneurs, die Saraya, heute im Besitz der Polizei. Die Planung der Stadt wurde einem deutschen Offizier, einem Schweizer Ingenieur und den beiden palästinensischen Ingenieuren Said und Najib Nashashibi übertragen. Die Stadt wurde, im Gegensatz zu dem in der Gegend üblichen, im Kreuzmuster angelegt. Alle Straßen waren 15 Meter breit, die Hauptstraße 20 Meter und wurde auch die 20-Meter-Straße genannt, heute die Kakal-Straße. Die Straßen wurden in der einen Richtung von Nordwesten nach Südosten und in der anderen Richtung von Nordosten nach Südwesten angelegt. Diese Richtung ermöglichte eine optimale Ausnutzung der Windrichtungen in der Gegend. Die Brisen von Nordwesten strömten ungestört hinein und brachten Erleichterung für die Hitze. Zwischen den Straßen blieben Parzellen von 60 mal 60 Metern für das Bauen von Häusern. Jede solche Parzelle wurde in vier Grundstücke aufgeteilt. Und jeder, der sich in der Stadt niederließ, bekam ein Grundstück. Die Politik war, Beduinen aus dem Negev zu ermutigen, sich in der Stadt niederzulassen. Und daher wurden die Grundstücke in der Stadt den Beduinen umsonst oder zu einem niedrigen Preis verteilt, während andere sie zu ihrem vollen Preis kaufen mussten. Und dennoch ließen sich in der Stadt vor allem Händler aus Gaza und aus Hebron nieder. In religiöser Hinsicht war die Mehrheit der Stadtbevölkerung muslimisch. Aber es gab auch eine Gruppe von Christen, Juden und Drusen und einige Bahai und andere. Der Kaimkam, Stadtgouverneur Asaf Bey, war bekannt für den Aufschwung des Bauwesens, den er initiierte. In seiner Zeit, 1904 bis 1907, wurden in der Stadt die große Moschee, die ihr benachbarte Residenz des Gouverneurs, die Schule für die Kinder der Scheichs und weitere Gebäude errichtet. Bauten, die damals als schönste ihrer Art im Land galten. Ebenso wurden in der Stadt viele Bäume gepflanzt und einige öffentliche Parks unterhalten. In den Jahren des Ersten Weltkriegs konzentrierten die Türken Truppen in der Stadt, schlossen sie an das Eisenbahnnetz an, gründeten eine Druckerei und eine Eisfabrik. Und einige der öffentlichen Gebäude wurden an das Stromnetz angeschlossen. Auf der anderen Seite, für die Briten, war die Eroberung von Beersheba der Schlüssel zur Eroberung ganz Palästinas. Die Stadt wurde am 31.10.1917 erobert, in dem letzten bedeutenden militärischen Sieg, der durch Kavallerie errungen wurde. Unter der Herrschaft der Briten setzte sich die Entwicklung der Stadt fort. Die Wohngegend wurde erweitert. Es wurden zwei neue Schulen, ein Polizeigebäude und eine Zollstation gebaut. In der Stadt wurden ein kleines Krankenhaus und eine Klinik eröffnet. Das Amtsgericht und das Stämmergericht setzten ihre Tätigkeit fort und es wurde ein Berufungsgericht eingerichtet. Die Kriminalitätsrate war sehr niedrig und auch die Alphabetisierungsrate. Um die Stadt herum entstanden einige Vororte. Bir as-Saba war in jeder Hinsicht eine Stadt. Aber selbst auf dem Höhepunkt lag die Zahl ihrer Einwohner unter 7.000. In den Jahren 1929 bis 1939 war der Gouverneur des Bezirks Beersheba, der palästinensische Intellektuelle und Politiker Aref al-Aref. Seine Bücher über Bir as-Saba und über die Beduinen gelten bis heute als klassische Texte im Bereich. Al-Aref ist besonders dank seiner umfassenden historischen Forschung über die palästinensische Nakba bekannt. Sein Wohnhaus, das sich gegenüber der Residenz des Gouverneurs befand, ist erhalten und wurde restauriert. Und es ist eines der schönsten Häuser in der Stadt. Auch später in der jordanischen Zeit wurde Aref al-Aref auch eine Zeit lang der Bürgermeister des jordanischen Ostjerusalem und auch Direktor des Rockefeller Museums in Ostjerusalem und ist 1973 in El Bire bei Ramallah gestorben. Ab Ende der 1920er Jahre war Bir as-Saba ein Zentrum palästinensischer politischer Aktivität. 1938, während des großen Aufstands, wurde die Statue Allenbys, des Eroberers, zerschmettert, die im Allenby Park stand. Das benachbarte Gebäude der Saraya wurde in Brand gesetzt und das Dach stürzte ein. Im Zweiten Weltkrieg diente Bir as-Saba wieder als Ausgangspunkt für militärische Aktivitäten. Und wieder flossen viele staatliche Ressourcen in die Stadt und führten zu einem Aufschwung in der Entwicklung. Diese Blüte Bir as-Sabas wurde in der Nakba abgebrochen. Ja, soweit zu der Stadt Beersheba. Wir jetzt noch mal zurückgehen. Die Beduinen, die im Negev lebten, also man die schwarzen Punkte so in etwa zeigen, die Hauptwohnorte der Beduinen, die eben, man könnte vielleicht sagen, halbsesshaft waren. Also sie sind noch mit ihren Herden herumgezogen, aber hatten eben auch ihre Dörfer. Und es handelte sich um etwa 95.000 Personen in 95 Stämmen, die verstreut waren über 13 Millionen Dunam des ganzen Negev, aber man sieht eben, das Ganze konzentriert sich in dem wasserreicheren nordwestlichen Negev. Und dort waren auch 2 Millionen Dunam bewirtschaftet. Also das ist eigentlich die Bevölkerung des Negev in der britischen Mandatszeit, die Stadt Beersheba und die Beduinen und die Städte an der Küste, die nicht im engeren Sinne zum Negev gehören. Und wer dann den Negev entdeckte, war Ben-Gurion auf zwei Fahrten in den Negev im Jahr 1935. Die erste Fahrt war im April 1935 während der Pessachwoche, wo er über Transjordanien nach Akaba gefahren ist und über Beersheba und Hebron zurückgekehrt ist. Und in Umrashrash prophezeit er eben, was auch nachher passiert ist. Also am Roten Meer, hier werden wir unser Elat bauen. Mir scheint, dass in den Tagen Davids Elat sich an der Stelle Akabas befand, eben die jordanische Stadt am Golf dort. Und man sieht auch, wie Ben-Gurion das oft getan hat, die Bibel in Dienst zu nehmen, um zu sagen, hier war schon mal was Jüdisches und das möchten wir auch weiter wieder neu errichten. Im August 1935 ist er dann von Beersheba nach Arad, nach Osten gefahren, um zu sehen, ob dort Beduinen leben. Und von da war auch der Blick auf die Festung von Masada frei, die ja in der jüdischen Geschichte und gerade im zionistischen Mythos als letzter Widerstandsort gegen die Römer bei dem großen Aufstand eine besondere Rolle spielt. Und bei der Übernachtung unter freiem Himmel in Mamschid, einer der später ausgegrabenen byzantinischen Städte, schrieb dann sein Begleiter Berkat Snelson, der Ort sieht aus, als sei er gerade erst aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen. Die Majestät der Natur für sich und die Ansiedlung von Juden für sich. Also sie haben einerseits die Faszination der Natur, aber denken auch ganz praktisch darüber nach, ob man denn hier Juden ansiedeln kann. Und in dieser Zeit eigentlich hat die zionistische Bewegung immer noch die Position, dass die Besiedlung des Negev warten kann und sogar warten muss. Man hat wichtigere Ecken, wo man Leute ansiedeln will und auch eben wegen der Wasserknappheit und der der Forschung, die nötig ist, um dort wirklich Ansiedlungen zu errichten, kann der Negev erstmal warten. Aber dann beginnen eben die Teilungspläne. Der erste Teilungsplan der Peel-Kommission 1937 sieht eben den gesamten Negev als Teil des arabischen Staates vor. Die Woodhead-Kommission ein Jahr später, die verschiedene Vorschläge macht, sieht in ihrem Plan A und B auch vor, dass der Negev zum arabischen Staat gehört und ihrem Plan C, dass er Teil des Mandatsgebiets werden soll. Und damit ändert sich jetzt die zionistische Position, dass nämlich der Gedanke, dass man sagen kann, dass die Institutionen des Jeschuf, also der geordneten jüdischen Ansiedlung im Land, wandten eine neue Besiedlungsstrategie an, deren Ziel die Erweiterung des Gebietes des zionistischen Korpus und die schnellstmögliche Eroberung jedes Stückes Land war, aus dem Streben heraus, ein breites Fundament für das jüdische Territorium zu schaffen. Und in der Forschung von Chanina Porat, der in zwei Büchern eigentlich die jüdische Niederlassung im Negev zunächst in der britischen Mandatszeit und dann in den ersten Jahren des Staates Israel untersucht hat, verteidigt er auch diese Politik. Er schreibt dazu, die zionistische Bewegung wurde in der Vergangenheit mehr als einmal beschuldigt, dass ihre Art des Eindringens in das Grenzgebiet im Negev und in andere Grenzgebiete im Land Israel, der Art des Eindringens in Grenzgebiete in Tunis, den USA und Neuseeland ähnlich sei, das heißt Vertreibung der lokalen Einwohner bedeutete. In Wahrheit war das Eindringen in den Negev nicht mit Vertreibung und gewaltsamer Aneignung des Landes der Beduinen verbunden. Der Aufkauf des Bodens der lokalen Bevölkerung fand entsprechend der Gesetze statt, ohne Übereilung, und die Ansiedlung auf dem Boden begann erst, nachdem sie, also die jüdischen Neusiedler, alle Dokumente in Händen hielten. Die Vorsitzenden der Besiedlungsinstitutionen waren auch der Meinung, dass es erst nach einer langjährigen Periode landwirtschaftlicher Versuche möglich sein würde, das Grenzgebiet des Negevs zu besiedeln. Die Vertreibung von Ackerbauern oder umherziehenden Beduinen ging nicht mit der ideologischen Position der Parteien, die an der Spitze der zionistischen Bewegung standen, überein. Und solche Maßnahmen hätten auch nicht vor der internationalen Kritik des Völkerbundes und der Weltmächte bestanden. Und gleichzeitig ist eben die Politik da, nachdem man sieht, dass die Teilungspläne den Negev entweder für den arabischen Staat oder für das Mandatsgebiet vorsehen, Fakten vor Ort zu schaffen, die den Negev dem jüdischen Staat zuschlagen wird. Wir haben 1939 den Kibbuz Nekba im Rahmen von Chomar und Migdal. Das hatten wir ja auch schon an der libanesischen Grenze gesehen. Dieses Programm von Mauer und Turm, kleine Ansiedlungen, in deren Mitte ein Turm, außen eine Mauer ist und da drin eigentlich relativ wenig Leute, aber um zu zeigen, wir sind da. Und so ist eben auch, das sehen wir hier im Bild, der Anfang des Kibbuz Nekba bis heute als Museum erhalten geblieben mit der Mauer und dem Turm. Es folgt dann 1941 der Kibbuz Dorot, 1943 die Mizpim, das sind eher landwirtschaftliche Versuchsstationen, Gvulot, Revivim und Beit Eshel bei Beersheba und die Kibbuzim Yad Mordechai, Nitzanim und Be'erot Yitzhak. Und 1944 wird auch Ruchama, weil die erste Ansiedlung im Negev war, neu gegründet. Und Ben-Gurion auf einer Rede auf dem Kongress der Fischer in Haifa 1943 entwirft auch seinen Traum von Elat und dem Negev. Und im Bild sehen wir eben auch den Beginn der Gründung von Elat nach dem Ende des Krieges. Wendet euer Herz nicht von dem Meer im Süden ab. Wir werden Elat und das Rote Meer und die großen Weiten vor ihm im Sturm nehmen. Ein großes maritimes Projekt braucht einen starken Halt auf dem Boden. Und das südliche Meer hat ein reiches, weites und freies Hinterland
mehr als die Hälfte des westlichen Landes Israel. Die Fülle der Mineralschätze im Toten Meer, die verborgenen Ölquellen im Süden, die freien und unbewohnten Weiten des Negev, der Zugang zum Indischen Ozean durch das Rote Meer, all dies verheißt dem am meisten vernachlässigten und verlassenen Streifen unseres Landes eine große Zukunft. Der jüdische Fischfang in Elat hat das Potenzial, uns die große und weite Arava von neuem zu öffnen. Und ich kann der Organisation der Fischer nichts Größeres wünschen, als dass euer nächster Kongress in Elat stattfinden wird. Und so geht es weiter mit den Teilungsplänen. Das britisch-amerikanische Morrison-Grady-Komitee 1946 sieht vor, dass der nördliche Negev einschließlich Beerschewas zum arabischen Staat gehört. Also das ist alles, was hier gelb ist. Beerschewa ist hier zu sehen, also noch ein gutes Stück südlich von Beerschewa soll Teil des arabischen Staates sein. Was hier rot ist, das südliche soll unter britischer Herrschaft sein und dort sollten während 5 Jahren Untersuchungen der Möglichkeiten für die Urbarmachung der Wüste gemacht werden. Und erst dann, nach Beratung mit Führern der arabischen und der jüdischen Seite, sollte es eventuell jüdische Besiedlungsaktivität unter Leitung einer Treuhändergesellschaft mit britischer Lizenz geben und die politische Zukunft des Negev sollte durch die UNO entschieden werden dann. Demgegenüber sah der Teilungsplan der Jewish Agency, den sie im August 1946 vorgelegt hat, vor, dass der gesamte Negev zusammen mit dem ganzen Küstenstreifen, das ge gesamte Ufer des Toten Meeres bis nach Jericho hinauf zum jüdischen Staat gehören sollte, einschließlich der Stadt Beersheba und natürlich einschließlich der neuen jüdischen Ansiedlung und auch einschließlich der Stadt Gaza. Es geht dann weiter um eben die Weltöffentlichkeit und die Leute, die die Teilungspläne machen, zu überzeugen, dass der Negev dem jüdischen Staat zugeteilt werden soll. Mit weiteren kleinen jüdischen Ansiedlungen, das ist in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober 1946, das war die Nacht nach Yom Kippur, dem größten jüdischen Feiertag, wo man sagen könnte, die Briten hätten sicher nicht gedacht, dass das ausgenutzt wird für die Errichtung von neuen Ansiedlungen, wurden die sogenannten 11 Punkte errichtet. Das ist alles, was man hier rot auf der Karte sieht. Ketma ist da oben. Galon, Be'eri, Kfar Darom, das ist die einzige Siedlung, die dann während der Kriegshandlung 1948 aufgegeben wird. Urim, Nirim, Shoval, Tekuma, Mishmar HaNegev und Chatzerim. Das sind also diese roten Punkte, also sind alles Ansiedlung mit ein paar Dutzend Leuten, eben auch nach dem alten Modell von Choma und Migdal. Es fordern dann im folgenden Jahr kommen 6 weitere Kibbuzim, Sa'at, Gabim, Chalutza, was später in Mashabeh Sadeh umbenannt wurde, Miftachim, Ze'elim, Alumim und es wird auch die Wasserleitung in den Negev gelegt, die natürlich auch ganz wichtig war für die Existenz dieser Ansiedlung, sodass wir Ende 1947 insgesamt ca. 3000 Personen in 25 Siedlungspunkten im Negev haben. Und zu dieser Zeit im Sommer 1947 besucht die UNSCOP-Kommission, die eben einen Teilungsplan vorlegen soll, den Negev. Die arabische Seite hat die Kommission boykottiert. Als sie nach Beersheba kamen, hat man sie in einer nicht besonders gut ausgestatteten Schule untergebracht und sie mehr oder weniger sich selber überlassen. Also sie fühlten sich da von der arabischen Seite nicht gerade freundlich behandelt. Und dann kamen sie eben in eine der neuen jüdischen Ansiedlungen nach Revivim und wurden dort, was man hier auf dem Bild auch so ein bisschen sehen kann, begrüßt mit Gladiolen, die jedem der Mitglieder der Kommission in die Hand gegeben wurden. Und der Gedanke war wohl wirklich, ihnen zu zeigen, wir treiben hier Landwirtschaft und nicht nur nutzbringende Landwirtschaft, sondern wir können uns sogar leisten, Gladiolen anzubauen. Also keine Legende wirklich, sondern Tatsache auch in Fotos belegt. Diese Erfahrung hat wohl dazu beigetragen, dass die Kommission schließlich den Negev für den jüdischen Staat empfehlen wird. Chanina Porat zu dieser Zeit beschreibt eben auch, wie die jüdische Ansiedlung im Negev sich entwickelt. Das Aussehen des Negevs begann sich zu ändern. Das bebaute Land, das immer durch Wüstenlandwirtschaft geprägt gewesen war, wurde zu einer landwirtschaftlichen Versuchsstation. In der Weinberge und Obstbaumgärten gepflanzt, grüne Baumalleen zur Verhinderung der Erosion eingeflochten und Gemüsefelder, teils bewässert, teils unbewässert, eingepflegt wurden. Ja, und so sieht dann der UN-Teilungsplan vom 29. November 1947 aus: in Blau der jüdische Staat, in Orange der arabische Staat. Was eben heißt, dass die Stadt Beersheba ist ja ganz an der Grenze, hätte also an der äußersten Südspitze des arabischen Staates sein sollen. Das Gebiet, wo sich die jüdischen Ansiedlungen befinden, wird dem jüdischen Staat gegeben. Der südliche Küstenstreifen mit der Stadt Gaza und dem, was heute die Städte Aschdod und Aschkelon weiter nördlich sind, war vorgesehen für den arabischen Staat, und ebenso auch ein größerer Wüstenstreifen entlang der ägyptischen Grenze. Ja, machen wir hier den Einschnitt, bevor wir zu den Ereignissen von 1948 kommen. Dazu Anmerkungen, Nachfragen? Brigitte.
Ja, also man muss ja doch sagen, dass sehr viel kolonialistisches Projekt in dieser ganzen Sache steckt. Denn die Jüdischen, die Zionisten warten nichts ab, sondern die schaffen Tatsachen, so wie sie es bis heute machen. Und da, wo sich Leute ansiedeln, da ist klar, die kriegt man nicht so schnell da weg, selbst wenn es nur 12 oder 20 sind. Es werden Fakten geschaffen. Und man muss natürlich auch der UNO vorwerfen, dass sie nichts dagegen unternommen haben, dass sie auf diese Art und Weise sich Land ja durchaus anzueignen oder jedenfalls in der Absicht, sich das Land anzueignen, dass sie dem nichts entgegengesetzt haben.
Ja, und da steht sicher auch eben dieses Bild, das auch in der westlichen Welt verbreitet war und wohl auch immer noch heute teilweise verbreitet ist, hinter, dass man gesagt hat, ja, okay, das sind ein paar Beduinen, aber die haben das Land ja sowieso nicht bewirtschaftet und es bleibt ja noch so viel übrig auch. Und der zionistische Mythos von einem leeren Land, in dem man sich niederlassen kann, hat sicher im Negev den aller Gründen passendsten Boden gefunden, weil natürlich im Vergleich zu anderen Landstrichen er weniger besiedelt war, aber gerade in den wasserreicheren Zonen eben ja die Beduinen lebten. Aber da hat sich doch sehr stark der Mythos von einem doch mehr oder weniger leeren Land gehalten. Und eben auch, ich meine, das waren ja wirklich, das waren ja fast alles Kibbuzim, das waren alles Leute mit einer sozialistischen Ideologie, die diese jüdischen Ansiedlungen gebaut haben. Und wie es auch gerade von Chanina Porat erwähnt wurde, die waren, ich glaube, man kann wirklich sagen, subjektiv in ihrem ehrlichen Meinen, waren sie der Meinung, sie tun ja auch den Beduinen was Gutes. Denn sie bringen ihnen den Fortschritt, und wenn wir die Wasserleitung haben, bekommen natürlich auch die Beduinen Wasser. Also dieser Gedanke war durchaus da, aber natürlich in heutiger Kritik des Kolonialismus würde man auch sagen, auch wenn man es gut meinte, wenn man den Fortschritt von außen bringt, ist das nicht unbedingt das, was die Leute vor Ort gerne gehabt haben. Die Reaktion der Beduinen de facto war durchaus unterschiedlich. Es gab Beduinen, die zusammenarbeiten wollten, die auch wirklich sich gesagt haben, ja, okay, wenn hier Leute kommen, die Wasserleitungen legen wollen, die uns auch ermöglichen, ihre Erste-Hilfe-Stationen zu benutzen, etc. Warum nicht? Und sozusagen ist eigentlich auch Platz genug da. Und Land ist auch durchaus legal von Beduinen verkauft worden. Während wir von anderen Beduinen aber auch hören, dass schon die Angst wuchs und dass man sich gedacht hat, das wird nicht so klein bleiben, sondern auch Befürchtungen da waren. Auch Aber es hat eigentlich keinen wirklich militanten Widerstand der Beduinen gegen diese Niederlassungen gegeben.
Ja, was mir erstaunt ist, dass diese Mauer und Turm echt richtig so aussah, wie du das gerade in dem Bild gesehen hast. Also das gab es schon vor 1948, weil ich war eben 1987 zum ersten Mal in Israel und bin dann auch mit dem Busmaßgabei, wie heißt es auch wieder, Engedi, ne? Rumgefahren mit einer Monatskarte und habe dann auch eigentlich erstaunt gesehen, wie die Kibbuzim und so aussahen mit Mauern oder also umsingelt und dann Aussichtspunkte nach außen. Ne? Und das hat mich eigentlich damals schon erstaunt, aber ich habe zum ersten Mal jemand erzählt, die in 2002 bei der 50-jährigen Erdenken von den ersten, von den jüdischen, von den christlichen Kibbuz in Nordisrael. Jetzt komme ich auf die Namen.
Nesamim.
Nesamim, ja genau. Da habe ich dann eine Frau gehört. Das war dann zwei Frauen da, eine palästinensische Israelin und eine jüdische. Und die Jüdische hat gesagt, wir haben eine, damals schon eine faschistische Regierung, hat sie gesagt. Und dann habe ich ihr erzählt, ja, also was ich damals gesehen habe, das fand ich doch ein bisschen befremdlich, was ich. Und das gab es also schon vor 1948, dass man sich so verteidigte. Also das wollte ich nur eben sagen, dass mich das doch sehr, dass ich da ein bisschen erstaunt davon bin.
Ja, man, das ist eigentlich bis heute in israelischen Dörfern, seien sie Kibbuzim, Moschawim, ist eigentlich üblich, dass sie eine Umzäunung haben und ein Eingangstor haben, was in normalen Zeiten auch ohne Probleme ist, dort reinzukommen. Aber schon dieses Gefühl, man muss sich einzäunen, um sicher zu sein, ist da. Und bei den Ansiedlungen von Chomer und Migdal kam natürlich nicht nur der Sicherheitsgedanke dazu, sondern auch eben, wir wollen Fakten vor Ort schaffen, dass wir da sind. Wir haben eigentlich nicht genug Leute, das jetzt wirklich zu bevölkern. Aber wenn wir etwas in der Mitte haben und in einiger Entfernung darum einen Zaun oder eine Mauer bauen, dann sieht es nach einer konkreten Ansiedlung und nach nicht nur einfach irgendeinem Camping in der Natur aus. Das war sicher auch ein Grund, dass man damals diese Zäune und die Mauern darum gebaut hat. Und de facto haben das die Siedler in der Westbank übernommen. Gerade auch die illegalen Außenposten, die auch in den letzten Monaten enorm wachsen. Da schafft man auch Fakten vor Ort, indem man einen Wohnwagen irgendwo hinstellt und Präsenz zeigt und dann eigentlich davon ausgehen kann, dass dann auch bald die Armee als Schutz kommt, eine Wasserleitung gelegt wird, ein Stromnetz gelegt wird. Also, und das sagen auch viele der religiösen Siedler, wenn sie kritisiert werden von der linken Seite. Wir machen auch nicht genau dasselbe, was ihr vor einigen Jahrzehnten im Staatsgebiet Israels beziehungsweise im Mandatspalästina gemacht haben. Und es spricht einiges für die Argumentation, abgesehen von der ideologisch-religiösen Motivation, die dahinter steht. Herr Hans schreibt, erinnert an Forst oder Wehrdörfer, gegen wen eigentlich? Also da das teilweise Grenzorte waren, also gerade die an der libanesischen Grenze, stand schon irgendwo auch im Blick, vielleicht werden wir irgendwann gegen die Nachbarstaaten kämpfen müssen, wenn die uns angreifen. Und natürlich, weil man ja noch Minderheit ist und gerade auch im Negev, der Gedanke, man muss sich vor den Einheimischen, die dort sind, auch schützen. Das ist natürlich auch ein Gedanke, der da ist. Die ersten Einsiedlungen der ersten Einwanderungswelle hatten sich noch auf Beduinen, also nicht im Negev, da gab es ja noch gar keine, aber Beduinen im Norden des Landes gestützt, die sie bezahlt haben, damit sie sie schützen. Aber ziemlich schnell hat man sich dann entschlossen, dass man sich doch lieber auf sich selber verlassen will und eben sowohl Mauern baut, als auch jüdische Wachen dann hat. Erinnert doch wieder an die Indianer in Nordamerika. Ja, das ist der Gedanke einer von Einwanderern und die durchaus auch sozusagen Einwanderer, die in den Ländern, wo sie waren, verfolgt waren. Auch das stimmt ja für die ersten amerikanischen Einsiedler, die Puritaner, die von Religionsverfolgung waren, geflohen sind. Und die Juden eben, die aus Europa wegen des Antisemitismus flohen. Also das sind einerseits Flüchtlinge, aber sie kommen mit einem Programm, eine neue Gesellschaft in dem Land aufzubauen, in das sie, in dem sie sich niederlassen. Und sie tun das in ganz klarer Absetzung von der einheimischen Bevölkerung, die da ist. Und wie weit das eine brutale Vertreibung ist, kann unterschiedlich sein. Es gibt dafür den wissenschaftlichen Begriff des Settler-Kolonialismus, nennt man es in der Forschung, der Siedlerkolonialismus. Die meisten Israelis hören diesen Begriff nicht sehr gerne. Und auch wenn man so, immer sofort das Gefühl hat, wenn wir zugeben, dass im Zionismus ein kolonialistischer Aspekt ist, dann ist auch unsere Präsenz hier illegitim. Das muss man nicht notwendigerweise so sehen, denn Fakten, die einmal da sind, können auch nicht unbedingt wieder rückgängig gemacht werden. Also von daher muss nicht jeder, der sagt, der Zionismus hat auch einen kolonialen Aspekt, sagen, dass das Projekt beendet werden muss. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber ich denke, man kann einfach in redlicher akademischer Forschung einfach nicht ignorieren, dass es diese kolonialen Aspekte gibt. Und das tun auch durch israelische Forscher. Gerade im Bereich des Negev in Beersheba ist es der Geograf Oren Yiftach-El, der gerade eben den Fall von der Stadt Beersheba und dem umliegenden Land sehr genau untersucht. Es gibt andere israelische Forscher, die sich damit befassen. Also es ist nicht so, dass das nur etwas eine Kritik ist, die von außen kommt, sondern auch in der israelischen akademischen Welt ist das durchaus ein Konzept, mit dem man auch umgeht und das man auch anwendet. Cool.
Ja, direkt daran zuschließend. Ich meine, diese Forscher, die du gerade erwähnst, gucken die dann auch nach den Erfahrungen von Niederlande und Großbritannien und
Ja, sie
Frankreich
machen
mit
Vergleiche.
ihren Kolonien und wie das abgelaufen ist mit den
Ja, doch,
Kolonien?
da ist viel, das gehört eigentlich zu dieser Erforschung des Siedlerkolonialismus. Das sind viele vergleichende Studien auch dabei. Oder beziehungsweise man kann sich Case Studies von unterschiedlichen Ländern ansehen und sie einander gegenüberhalten. Und dann natürlich auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten sehen. Ja, dann sehen wir uns an, was im Jahr 1948 nach dem Teilungsbeschluss geschieht. Ja, also so sieht der Plan aus. Und hier nochmal die Karte, die wir vorher gesehen hatten mit den jüdischen Ansiedlungen, die in den 1940er Jahren errichtet wurden. Man kann eigentlich sagen, in der ersten Hälfte der Auseinandersetzung, also vom 29. Oktober bis zum 15. Mai, also was man normalerweise die Zeit des Bürgerkrieges nennt, wo die arabischen Armeen noch nicht in den Kampf eingegriffen haben, geschieht im Negev nichts. Während in Jerusalem, in Jaffa, in Haifa, in weiteren Orten in Galiläa heftige Kämpfe sind, ist der Negev erstmal nicht im Zentrum der Kämpfe. Und erst nach der Gründung des Staates, als eben auch der Angriffe der ägyptischen Armee von Süden sind, beginnt eigentlich der Kampf im Negev. Zunächst im nordwestlichen Negev vom 27. bis 31. Mai werden etwa 2200 Einwohner von Kaufaha, Al-Mukharraqa und Hutsch im nordwestlichen Negev vertrieben. Das ist in etwa in dieser Gegend im Groben. Es folgt dann, nachdem ja eigentlich schon die wesentlichen Kämpfe alle vorbei sind, am 16. September der Vorschlag des UN-Vermittlers Bernadotte, den Negev im Austausch für Westgaliläa, das ja eigentlich zum arabischen Staat hätte gehören sollen, aber von den Israelis erobert wurde, dem arabischen Staat zuzuschlagen, was eben die israelische Seite nicht gut fand. Und das hatte ich auch schon letztes Mal erwähnt. Einen Tag später, am 17. September, wird Bernadotte in Jerusalem durch Angehörige des Lehi, der radikalsten zionistischen Kampforganisation, ermordet. Und mit seinem Plan ist nichts weiter vorangekommen. Ende September bis Anfang Oktober gab es dann Vertreibungen auch von Beduinen aus dem Gebiet weiter südlich bis zu der Ansiedlung von Tse'elim, die ist hier, also jetzt mehr so in diesem Raum. Und dann ist die große Operation im Süden vom 16. Oktober bis 9. November die Operation Joaf. Das ist zunächst mal die Eroberung von Isdud, Aschdod, was also etwas hier nördlich liegen würde. Chamama al-Majdal, das sehen wir hier, woraus Aschkelon geworden ist. Beit Jubrin, was auch etwas weiter hier nordöstlich ist. Und schließlich eben Bir As-Saba, Beersheba und der umliegenden Dörfer. Und wir werden uns eben hauptsächlich mit der Umgebung von Bir As-Saba befassen. Die Küstenstädte haben nochmal ihre eigene Geschichte. Jedenfalls führt diese Operation dazu, dass die Bewohner gerade der Gegend von Beersheba hauptsächlich in das Hebroner Bergland, das ja nicht weit weg ist, fliehen und teilweise auch nach Gaza, wo etwa 130.000 Flüchtlinge aus dieser Gegend landen, fliehen bzw. vertrieben werden. Ja, dazu habe ich den Text von Benny Morris aus seinem ersten Buch über die Entstehung des palästinensischen Flüchtlingsproblems ausgewählt, eben mit Konzentration auf Beersheba, obwohl eben auch andere Städte wichtig in der Operation Joaf waren. Der Kommandant von Operation Joaf war Yigal Allon. Er hat später viele Ministerämter in israelischen Regierungen bekleidet. Der Kommandant der Südfront, der bei all seinen vorangehenden Operationen in den Gegenden, die er erobert hatte, keine arabische Bevölkerung belassen hatte. So in der Operation Yiftach im Frühjahr 1948 und auch in Operation Dani im Juli. Er gab keinerlei offiziellen schriftlichen Befehl, nicht vor Operation Joaf und nicht in ihrem Verlauf, der dazu aufrief, die arabischen Einwohner, auf die seine Soldaten stoßen würden, zu vertreiben. Aber es ist sehr gut möglich, dass er seine Wünsche in Gesprächen unter vier Augen mit seinen Offizieren vor den Kämpfen zum Ausdruck brachte. Es kann auch sein, dass Hinweise dieser Art nicht einmal nötig waren. Es ist anzunehmen, dass Allons Offiziere den Willen ihres Kommandanten gut kannten. Operation Joaf wurde am 15. 16. Oktober mit Bombardements und Maschinengewehrfeuer aus Flugzeugen auf Beersheba, Gaza, Al-Majdal, Al-Hamama, Barbara, Isdud, Beit Hanun, Dimra, Khirbia, Al-Jura, Dir Sunait, Fallujah und Beit Jibrin begonnen. Diese Angriffe waren relativ leicht und auch nicht besonders genau im Vergleich zu den Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg. Aber man muss in Rechnung stellen, dass die meisten Einwohner dieser Städte und Dörfer noch nie einen Luftangriff erlebt hatten und weder seelisch noch hinsichtlich von Luftschutzkellern und Flugabwehr auf sie eingestellt waren. Die IDF wandte bei dieser Operation auch Geschützfeuer in wesentlich größerer Stärke als bei den vorangehenden Operationen an, wenn dies auch vor allem gegen die Positionen der Ägypter und der arabischen Miliz und nicht gegen die Zivilbevölkerung gerichtet wurde. Am 21. Oktober eroberten das 89. Regiment der 8. Brigade, das 7. Regiment des Palmach und das 9. Regiment der Negev-Brigade Beersheba. Die meisten Einwohner der Stadt flohen vor, während oder sofort nach der Eroberung nach Osten, in die Hebronberge. Einzelne Einwohner flohen nach Gaza. Die wohlhabenden Bürger Beerschevas hatten ihre Stadt bereits Wochen oder Monate vorher verlassen. Einige Tage nach der Eroberung Beerschevas, anscheinend am 25. Oktober, wurden die übrigen Einwohner, die einige hundert Personen zählten, hauptsächlich Frauen, Kinder und Kranke, nach Gaza vertrieben. Etwa 100 gesunde Männer wurden vorerst in der Stadt gelassen, um der IDF bei Säuberungs- und Aufräumarbeiten und anderen Tätigkeiten zu helfen und danach in ein Gefangenenlager gebracht. Nach Aussage des Generals Avner baten die Frauen und Kinder in Beersheva darum, nach Gaza geschickt zu werden. Die Soldaten, die die Stadt erobert hatten, raubten und plünderten alles, was ihnen in die Hände kam. Zum Verdruss Ben-Gurions und Schafriers, des Bevollmächtigten für den Besitz der Abwesenden. Ja, mit der Eroberung Beerschevas sehen wir dann auch, dass in dieser Gegend Teile Mandats Palästinas, die eigentlich Teil des arabischen Staates hätten werden sollen, Teile des Staates Israel werden. Das sehen wir hier in dieser Karte, wo wir den ursprünglichen Staat, jüdischen Staat, wie er hätte sein sollen, hier in diesem schraffierten sehen. Aber dazugekommen ist dieser ganze Wüstenstreifen an der ägyptischen Grenze, der Küstenstreifen von dem Kibbutz Yad Mordechai bis hin nach Ashdod. Und eben auch ein großer Teil des Hügel- und Berglandes westlich von Jerusalem bis eben auch die Stadt Beersheva, die eigentlich an der Grenze des arabischen Staates hätte liegen sollen, sodass also die Grenze um ein Stückchen nördlicher liegt. Und auf die Weise kommt es eben auch zu dem, was heute der Gazastreifen genannt wird, eben ein wesentlich kleineres Gebiet als das, was nach dem Teilungsplan vorgelegt gesehen war. Und eben auch gerade durch die Kämpfe in der Umgebung von Beersheva und Ishdut kamen viele Flüchtlinge nach Gaza, zusätzlich zu den vielen, das hatten wir ja schon in unserer ersten Sitzung gehört, die aus Jaffa übers Meer nach Gaza geflohen waren. Ja, es sind aber trotzdem, trotz aller Fluchtbewegungen, es sind noch Beduinen im Negev da. Und da ist jetzt die Frage, was mit denen geschehen ist. Und dazu schreibt Morris über die Vertreibung nach Ende der Kämpfe. Bei Operation Joaf im Oktober 1948 entfernten sich viele Beduinen aus den Kampfgebieten. Diejenigen, die in einem Radius von 10 Kilometer um Beersheva wohnten, wurden in der ersten Novemberwoche vertrieben, aufgrund der Befürchtung der IDF, dass sie versuchen würden, sich in die Stadt zu schmuggeln. Das sind genau die Daten, wo auch die Bewohner von Bir Im und Ikrit an der libanesischen Grenze vertrieben werden. Die Eroberung des nördlichen Negev brachte eine Änderung in der Denkweise der Experten für arabische Angelegenheiten im Außenministerium mit sich. Charet selbst, also der Außenminister, blieb wie in der Vergangenheit bei der Meinung, dass je weniger Araber im Staat Israel bleiben, desto besser. Die Häupter der Beduinenstämme baten um Garantien für ihre Sicherheit und um die Erlaubnis, an ihren Wohnsitzen zu bleiben, gegen das Versprechen der Loyalität dem Staat gegenüber. Aber Charet, Shimoni und Danin zogen es vor, dass sie das Land verlassen, allerdings mit dem Versprechen von Entschädigung. Auch die Armee wollte die Beduinen so weit wie möglich aus der Umgebung entfernen, weit weg in die Wüste. Das heißt, allgemeines Durchkämmen. Am 2. November wurde ein Treffen zwischen israelischen Beamten und Kommandanten in der IDF und den Häuptern der Beduinenstämme abgehalten, mit dem Ziel, die Beduinen dahingehend zu beeinflussen, dass die meisten aus eigenem Willen weit in die Wüste oder ganz nach Transjordanien weggehen. Der lokale Vertreter des Ministeriums für Minderheiten, Jakov Berdichevski, war jedoch der Meinung, dass man aus den Beduinenstämmen Nutzen ziehen könne, indem man sie zur Grenzwacht im Süden mache. Am 18. November reichten 16 Stammeshäupter ein offizielles Gesuch ein, sie in Israel zu belassen. Weiz befürchtete die Opferung lebenswichtiger Interessen im Bereich der Ansiedlung und der Landwirtschaft auf dem Altar kurzfristiger politischer Gewinne. In diesem Geist schrieb er an Ben-Gurion, dass es am besten sei, wenn der Negev von Beduinen entleert würde. Aber wenn unsere politischen Bedürfnisse dieser Stunde uns dazu zwingen, die Beduinen an ihren Orten zu lassen, muss ihre Rückkehr in jedem Fall von grundsätzlichen Bedingungen abhängig gemacht werden, die sich aus den Bedürfnissen der Entwicklung der Landwirtschaft und der Ansiedlung ergeben. Abgesehen von Bedingungen, die sich aus den Bedürfnissen der Regierung und der Sicherheit ergeben. Wie erstens ihre Konzentration in bestimmten Blöcken. Schlussendlich wurde Weitz' Rückzugslinie übernommen. Am 25. November traf sich Ben-Gurion mit seinen höchsten Beratern in Angelegenheiten der Araber und der Armee. Alon und der Militärgouverneur des Negev, Michael Hanekbi, befürworteten das Verbleiben der dem Staat loyalen Beduinen, aber mit ihrer Konzentration in einem begrenzten Gebiet östlich von Beersheba. Weitz und Shimoni widersprachen diesem Gedanken und Ben-Gurion sagte, dass die Politik nach militärischen und nicht nach politischen und landwirtschaftlichen Überlegungen festgelegt werden müsse. Schließlich wurde beschlossen, nach dem zu gehen, was die IDF entscheiden würde. Nach 5 Tagen wurde Alons Ansicht zur offiziellen Politik Israels. In den ersten Monaten des Jahres 1949 wurden Tausende von Beduinen von ihren Wandergebieten südlich und westlich Beerschevas in ein konzentriertes, kleineres Gebiet östlich von Beersheba transferiert. Aber wegen der geringen Zahl der Truppen der IDF, dem relativ großen Umfang des Gebiets und den Wandergewohnheiten der beduinischen Stämme wurde auf diese Weise keine eindeutige und dauerhafte Lösung erreicht. Die Truppen der Armee durchkämmten gelegentlich, infolge von Zwischenfällen, die mit Schmuggel oder Sabotage begannen, den nördlichen Negev, um Stämme und Großfamilien, die das ihnen zugewiesene Gebiet der Konzentration überschritten hatten, von dort zu vertreiben. Anfang November 1949 wurde eine große Anzahl von Beduinen, ca. 500 Familien, über die Grenze hinweg in die Hebronberge, die unter der Herrschaft des Königreichs Jordanien standen, vertrieben. Eine ähnliche Vertreibung fand im September 1950 statt, diesmal in die Sinai-Halbinsel, die unter ägyptischer Herrschaft stand. Nach Angaben der UNO schloss diese Vertreibung ca. 4000 Beduinen ein, während Israel behauptete, dass es sich um einige hundert gehandelt habe und die Vertriebenen sich eingeschmuggelt hätten. Ja, wir haben gehört von dieser besonderen Zone, in der die Beduinen konzentriert wurden. Das sah so aus. Wir haben also hier die Stadt Beersheba, die Stadt Arad. Dort ist die Waffenstillstandslinie zu Jordanien. Und in diesem Gebiet wurden die Beduinen also angesiedelt. Und im Gegensatz zu dem Gebiet weiter nordwestlich, in dem sie vorher gelebt hatten, was eben dann Land der Kibbuzim dort wurde. Und das Gebiet, in das sie jetzt umgesiedelt wurden, ist wesentlich wasserärmeres Gebiet und eben auch nicht ihr traditionelles Wohngebiet. Und es daraufhin sank dann auch die Zahl der Beduinen und auch durch die Vertreibungen die Zahl der Beduinen von 95.000 1947 auf 12.500 und die Zahl der Stämme von 95 auf 19. Und das Beduinenland, auch um es eben leichter unter Kontrolle zu bekommen, wurde zum Staatsland erklärt. Und das war insofern juristisch relativ leicht, weil es das eben Beduinenland und nicht Land von Festansässigen war, nicht registriert und nicht bebaut war. Und so waren dann 1964 nur noch 220 Dunam unter Kontrolle der Beduinen. Und es ist nicht geblieben mit dieser Konzentration der Beduinen in dieser Zone, sondern es begann dann in den 1960er Jahren auch die Errichtung von Städten, in denen die Beduinen leben sollten, innerhalb dieser Zone. Wir sehen, die größte ist die Stadt Rahat, dann Lakia, Tel Asaba, Shuaib As-Salam, Hura, Xeife und Arare. Und das war natürlich auch ein Bruch mit der traditionellen Lebensweise der Beduinen. Demgegenüber werden also die Beduinen in dieser begrenzten Zone des mittleren Negev konzentriert wurden, beginnt das, was man auch durchaus so genannt hat, die Judaisierung des Negev. Zwischen 1949 und 1952 wurden 40 neue jüdische Ortschaften gegründet, nach ihrem Charakter unterschiedlich: Mushawim, Kibbuzim und auch Auffanglager für Neueinwanderer. Und 1953 bis 1956 kamen weitere 25 dazu, sodass die jüdische Bevölkerung von 2.800 Personen im Jahr 1948 auf 17.790 im Jahr 1950 und 30.500 im Jahr 1953 angewachsen ist. Und wir sehen hier eben auch in der Karte der jüdischen Ansiedlung, und hier die dunkle Farbe, das sind die, die zwischen 1948 und 1960 errichtet worden sind. Das ist genau der nordwestliche, wasserreichere Negev, in dem vorher hauptsächlich die Beduinen gelebt haben. Also es ist klar, im weiteren südlichen Negev ist kaum Ansiedlung, eben entlang der Arava, der jordanischen Waffenstillstandslinie, aber ansonsten ist die Konzentration eindeutig in dem wasserreichsten Gebiet des Negev. Und es ist eben auch klar, warum deswegen die Beduinen von dort vertrieben worden sind. Ja, der berühmteste Ansiedler im Negev wurde David Ben-Gurion, nachdem er von der Regierung zurückgetreten war, ging er in den Kibbuz Debuker, ein Stück südlich von Beersheba. Seine Frau Paula, die hier auch im Bild zu sehen ist, war weniger begeistert von diesem Umzug. Aber Ben-Gurion, wie wir hier in seinem Brief an Dr. Markus Winter in Tel Aviv sehen, für ihn war das ganz wichtig, selber auch noch etwas zur Urbarmachung des Negev beizutragen. So schreibt er: Ich bin froh und glücklich, denn ich habe noch die Kraft, in der Wüste des Negev zu arbeiten und einer Gruppe wunderbarer junger Männer und Frauen zu helfen, die eine große und schwere Aufgabe auf sich genommen haben, eine Wüste in Eden zu verwandeln. Und ich sehe das große Privileg, an diesem wagemutigen Projekt teilzunehmen. Man kann zum Aufbau des Staates nicht nur beitragen, wenn man an der Spitze der Regierung steht. Ja, das war die Baracke Ben-Gurions, die bis heute so als Museum erhalten ist. Und dazu schrieb er eben auch: Ich bin eine Art Neueinwanderer, nicht aus Polen, Babylon oder Argentinien. Ich bin ein Neueinwanderer, der aus dem Land, also aus Tel Aviv, kommt. Und in Anlehnung an Ben-Gurion, wir sehen hier auf der rechten Seite das Grab von David und Paula Ben-Gurion mit dem Blick auf, das war die Zin, und eben in seiner Vision der Fruchtbarmachung der Wüste ist eben auch in dem Kibbuz, in dem er die letzten Jahre seines Lebens gelebt hat, die Midreshet Debuker, eine Abteilung der Universität Beersheba, gegründet worden mit dem Institut zur Erforschung der Wüste. Ja, soweit eben die jüdische Seite der Fruchtbarmachung des Negev. Und noch eben, um das in Beziehung zu dem Schicksal der Beduinen zu setzen, hier nochmal der Text von Fanina Porat, wie er das Schicksal der Beduinen in den ersten Jahren nach der Staatsgründung beschreibt. Nach der Flucht und Vertreibung vieler Beduinenstämme über die Grenzen hinweg und dem Beginn der Konzentrierung der im Territorium des Staates verbliebenen Beduinen im Gebiet des Zaunes, der Zone östlich von Beersheba, dem Dreieck zwischen Beersheba, Arad und Dimona, gab es im nördlichen und westlichen Negev weite Gebiete mit Böden ohne Bearbeiter und ohne Besitzer. Die Führer des Staates waren der Meinung, dass eine unwiederbringliche Gelegenheit entstanden war, die Kontrolle über diese Böden ohne gerichtliche Mühen oder finanzielle Entschädigung zu gewinnen. Die Fragen des Besitzrechts am Boden erschienen plötzlich einfach, als die verlassenen Böden in Staatsland umgewandelt wurden und das Besitzrecht über sie durch den Verkauf des Staatslandes an den Jewish National Fund geregelt wurde. Ben-Gurion teilte nicht die Auffassung der linken Parteien, dass die neue Situation ethische Aspekte hat und der Staat auf sie Rücksicht nehmen muss und den verlassenen Boden nicht ausnutzen darf. Mit seiner Ermutigung und wegen des unmittelbaren Bedürfnisses des Staates nach Ansiedlungspunkten begann der Ausschuss für verlassenen Besitz, diese Gebiete an Juden zu verpachten und die Durchführung der Ernte zu beschleunigen. Das Betreten der verlassenen Dörfer und die Niederlassung auf dem verlassenen Boden in den verschiedenen Regionen des Landes, darunter im Negev, waren Teil der umfassenden strategischen Sicht Ben-Gurions, dass der Sieg über die Araber nicht eine bloße militärische Anstrengung sein kann, sondern mit der tatsächlichen Niederlassung in den eroberten Gebieten verwoben ist. Vor dem Hintergrund einer solchen Sicht ist es klar, dass es keinen Raum für detaillierte Diskussionen um die Rechte der Beduinen, die wegen des Unabhängigkeitskrieges aus dem Süden und aus dem Negev geflohen waren, gab. Ja, nochmal wichtig zu sehen, diese Darstellung von Porat ist keineswegs die Darstellung eines kritischen Historikers, sondern eigentlich eines Historikers, der im zionistischen Konsens steht und letztlich die Geschehnisse im Negev positiv beurteilt. Ja, dazu Anmerkungen. Ja, Herr Hans schreibt schon wieder Parallelen zur Konzentration der nordamerikanischen Indianer in Reservaten. Brigitte.
Ja, man kann es immer nur wiederholen und er sagt es ja selber auch, ethische Aspekte haben keine Rolle gespielt. Und ich meine, wenn heute so viele Stimmen sich gegen Israel wenden, ganz abgesehen von den Palästinensern, die eben mit dieser Geschichte ja aufs Engste verbunden sind, dann hat es natürlich genau damit zu tun, ja, dass eben Ethik keine Rolle spielte. Ja? Die Ideologie ist das, in dem dort gefolgt wird, sich das Land anzueignen und die Leute, die dort schon sind, vorsätzlich und mit Gewalt zu vertreiben. Ja, das Ergebnis ist das, was all die Kriege, die nachfolgenden Kriege, die dann entstanden sind, die sind das Ergebnis dieser Politik, die von Anfang an eine Rolle gespielt hat.
Ja, und ich denke, es ist einfach auch wirklich erstaunlich, wie ungeniert man sagt, ja, es geht uns um Land. Es kommen gar nicht mehr groß Sicherheitsargumente in diesen Fällen, sondern eigentlich legt man die Karten sehr offen auf den Tisch dabei, was man möchte. Ja, wir haben noch ein weiteres Kapitel, wie es mit den Beduinen weitergegangen ist. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass eben innerhalb dieser geschlossenen Zone, die heute natürlich nicht mehr in dem Sinne geschlossen ist, dass die Beduinen sie nicht verlassen dürfen. Seit die Militärherrschaft 1966 zu Ende ist, können die Beduinen wie alle anderen Staatsbürger sich frei im Staat bewegen. Aber es ist eben die Errichtung der sieben Städte, die auch eine Aufgabe natürlich der traditionellen beduinischen Lebensweise bedeutete. Diese Städte haben heute etwa 135.000 Einwohner und die größte von ihnen mit mehr als einem Drittel der Beduinen, 50.000, ist in Rahat. Und das sind die Städte, die die größte Armutsquote, die größte Arbeitslosenquoten, die größten Kriminalitätsquoten im Land, alles das haben, was eben in solch künstlich und ohne ausreichende Mittel errichteten Städten kein Wunder ist. Parallel dazu existiert aber das Phänomen der nicht anerkannten Dörfer, denn etwa in denen heute etwa 90.000 Beduinen leben, denn das sind die, die sich geweigert haben, in diese Städte umzuziehen, und man hat sie nicht gezwungen, umzuziehen. Und so leben sie in nicht anerkannten Dörfern. Nehmen wir mal gerade ein Bild, wie die aussehen. Das sind durchaus nicht Zelte, das sind schon feste Bauten, sei es aus Wellblech, sei es aus Beton. Aber weil sie eben nicht anerkannt sind, sind sie nicht an das staatliche Wasserversorgung, Elektrizitätsnetz angeschlossen. Ihnen werden keine Straßen gebaut, es werden keine Schulen für die Kinder errichtet. Und auf offiziellen israelischen Landkarten sind sie nicht mal eingezeichnet. Also eigentlich existieren sie nicht. Und es gibt auch immer mal wieder Zerstörungen von solchen Dörfern. Es gibt ein Dorf, El Arakib, das fast zum Symbol dafür geworden ist. Es ist schon Dutzende von Malen zerstört worden wieder. Und die Einwohner versuchen immer noch zumindest ihren Friedhof zu behalten. Also es ist eine sehr labile Existenz. Es gibt insgesamt 46 solcher Dörfer. Wenn man einfach die Hauptstraße von Beersheba in den Süden fährt, sieht man einen großen Teil dieser Dörfer am Straßenrand liegen. Dem Jahr 2000 sind 11 dieser Dörfer staatlich anerkannt worden, aber eine umfassende Lösung für diese Dörfer gibt es immer noch nicht. Es gab unterschiedliche Kommissionen, die Empfehlungen ausgesprochen haben. Da war 2008 die Goldberg-Kommission, die empfohlen hatte, die nicht anerkannten Dörfer anzuerkennen, sofern sie eine Mindestzahl Einwohner haben, sich als Gemeinde tragen können und sich an staatliche Planung anpassen. Eine, man könnte sagen, relativ großzügige Empfehlung. 2009 die Prawo-Kommission, die das Land, was noch als Beduinenland registrieren wollte, weiter verringern wollte, nur noch etwa 180.000 bis 200.000 Dunam. Und das hätte de facto die Vertreibung von weiteren 40.000 Beduinen bedeutet. Und dann gab es den Begin-Prawo-Plan, der durch die Regierung 2013 anerkannt wurde, dass Dörfer, die einen im regionalen Besiedlungsplan für die Beduinen vorgesehenen Gebiet liegen, anerkannt werden. Und Beduinen, das wären nach Schätzung der Kritiker des Plans 30.000, die von ihren Dörfern in Erweiterungen der Beduinenstädte umgesiedelt werden, bekommen teilweise Entschädigung. Der UNO-Ausschuss zur Bekämpfung der Benachteiligung aufgrund von Rasse sieht in dem Plan eine auf Rassismus beruhende Benachteiligung der Beduinen. Ich sage aber eine Frage von Herrn Schobes im Chat. Wer diese Dörfer zerstört, das kann eine Politik der Regierung sein. Und beziehungsweise der regionalen Komitees des Staates im Negev. Was illegal ist, darf ja zerstört werden. Das ist ähnlich wie in Ostjerusalem, Häuser der Palästinenser, die keine Baugenehmigung bekommen, ein ganz ähnliches Phänomen. Also das ist etwas, was staatlich geplant wird. Also die meisten Dörfer bestehen weiter. Es wird im Moment nicht in großem Stil durchgeführt, aber die Möglichkeit, dass das geschehen kann, ist durchaus da. Das wurde auch noch mal deutlich. Es waren ja auch unter den Entführten des 7. Oktober, waren ja auch einige Beduinen aus dem Negev dabei, die hier teilweise in den Kibbuzim gearbeitet haben und von dort entführt wurden, oder auch Beduinen, die als Soldaten in der Armee waren. Und es gab einen Beduinen, der dann von der Armee befreit wurde, der entführt war. Und da hieß es dann auch, ja, das ist der Einwohner von einem nicht anerkannten Dorf. Also das war irgendwie auch so diese Diskrepanz. Der Mann hat als Israeli fast 2 Jahre entführt in Gaza knapp überlebt, aber er kommt zurück in ein Dorf, das der Staat nicht anerkennt. Und das wurde so als ein ganz normales Faktum berichtet. Nochmal als Abschluss für die Situation der Beduinen die Benachteiligung der Beduinen, wie sie in einem Bericht des Negev Coexistence Forum for Civil Equality von 2017 dargestellt wird. Das ist ein Forum, also eine israelische NGO, die eben sich bemüht, das Zusammenleben von Juden und Beduinen im Negev zu verbessern und damit eben auch die Rechte der Beduinen. Und als Bestandsaufnahme 2017 kam sie dazu, von 126 Orten im Negev sind nur 18, das heißt 14%, für die Beduinen vorgesehen, obwohl sie 34,5% der Bevölkerung ausmachen. 28% der Beduinen wohnen in nicht anerkannten Dörfern ohne Infrastruktur, 7% in anerkannten Dörfern, die aber nur teilweise an die Infrastruktur angeschlossen wurden. 2015 wurden 982 Häuser zerstört. 35% der Beduinen gegenüber 6,4% der Juden verlassen die Schule vorzeitig. 30% der Beduinen gegenüber 70% der Juden bestehen das Abitur. Der Durchschnittslohn in Arare, der höchste unter den Beduinen, ist 40% niedriger als der Durchschnittslohn der Gesamtbevölkerung. 33,5 der Bewohner von Lakia bekommen Unterstützungszahlungen, also sie sind darauf angewiesen, gegenüber 3,6% der Gesamtbevölkerung. Ja, damit sehen wir also hier, dass die Frage der Beduinen 1948 durchaus nicht abgeschlossen war, sondern hier weiterhin enorme Probleme im Negev da sind. Das war auch wohl eine Motivation der Islamischen Partei, deren Wähler eigentlich hauptsächlich die Beduinen im Negev sind, dass sie in die Koalition der Regierung Bennett eingetreten sind. Und da gab es eben einen Plan, der für mehrere Jahre die Wohnungssituation der Beduinen verbessern sollte. Aber die Regierung hat ja nur ein Jahr gehalten. Und von daher konnte man nicht sehen, wie weit sich das wirklich hätte verwirklichen lassen. Aber da ist auf dieser Seite eigentlich durchaus Bereitschaft zur Kooperation da, wenn man denn auf diese Weise die Situation der Beduinen verbessern könnte. Ja, dazu Anmerkungen. Herr Stadtmüller.
Lässt sich denn eine Aussage dazu treffen, wie viel Prozent der in Israel lebenden Bevölkerung diese Einschätzung beispielsweise dieser NGO, die Sie zuletzt zitiert haben, teilen? Also ganz grob lässt sich da was sagen, tendenziell, also die dann eine eher, sagen wir mal, regierungskritische Haltung haben, oder lässt sich darüber keine Aussage treffen?
Wüsste nicht, dass es dazu Umfragen gibt. Also ich glaube, wenn jemand die Fakten liest, würden wenig Leute sie leugnen. Es geht hier um Fakten. Die Frage ist, wie wichtig einem das ist, wie bewusst einem das ist. Und ich denke, es gibt sicher unter eher linken liberalen Einwohnern im Negev selber, die Probleme ja sozusagen vor ihrer Haustür sitzen, denke ich, da ist ein gewisses Bewusstsein da. Und so, diese Leute sind ja eben auch in diesem Forum organisiert und wären sicher auch offen, da Dinge zu ändern. Der restliche Teil der Bevölkerung, der eben nicht im Negev liest, denke ich, dem wird auch einfach sehr viel Wissen über die Situation überhaupt fehlen. Und, das Problem in gewisser Weise einfach ignorieren. Und natürlich, es gibt schon auch etwas, was in eher rechten, traditionellen Kreisen verbreitet ist, die demografische Furcht von den Beduinen, die eben enorm viel Kinder haben. Faktum ist, dass die meisten Beduinen oder viele in Bigamie leben. Die ist zwar nicht staatlich verboten, aber der Staat hat offensichtlich kein Interesse daran, das durchzusetzen, dass in Israel nur Monogamie erlaubt ist. Also der Staat lässt es geschehen, dass die Beduinen zwei Frauen oft haben und dadurch haben sie natürlich noch mehr Kinder. Und es gibt eben diese Furcht, die Beduinen mit so vielen Kindern, die werden irgendwann dann die Mehrheit im Negev dastehen. Also auch sowas ist verbreitet. Auch ich denke jetzt in den letzten 2 Jahren während des Krieges weniger, aber vorher, dass sie vielleicht auch Kontakte nach Gaza haben und als die Beduinen dienen ja auch zum Teil als Soldaten in der Armee. Und dass man deren Loyalität anzweifelt, also auch solche Dinge gibt es, das sind sehr gemischte Ansichten, würde ich sagen, unter den jüdischen Israelis, wie die Beduinen gesehen werden. Aber meine Einschätzung ist, dass das Vorherrschende einfach nicht wissen und nicht wissen wollen ist.
Danke.
Ja, wir beenden heute unsere Reihe über den Konflikt gerade 1948 an konkreten Orten. Und ja, ich habe schon das Gefühl gehabt, so diese Konkretisierung zeigt eigentlich nochmal viel deutlicher, was es eigentlich bedeutet hat, die Ereignisse von 1948, was nochmal ganz anders als allgemeine Darstellung. Und ja, lässt uns sicher mit einer großen Reihe von Fragen und Problemen zurück. Im Herbst machen wir dann weiter mit einer auch so Reihe mit lokalem Schwerpunkt, die sich aber mehr mit Orten, die von der Besatzung 1967 betroffen sind, befassen wird. Wer da noch Interesse hat, dann da weiterzumachen. Ja, dann wünsche ich allen noch einen guten Abend und eine gute Zeit, bis wir uns vielleicht bei weiteren Veranstaltungen wiedersehen.
Ja, ebenfalls, doch gleichfalls.
Danke, Tamar.
Herzlichen Dank, Tamar. Wir sehen uns ja schon morgen. Wir brauchen nicht so lange zu warten.
Ja, manche sehen wir schon.
Also vielen Dank für die super Veranstaltung, ja? Schönen Abend noch an allen alles. Gute Woche noch.
Okay.